Hallo und herzlich willkommen zum 532. NMAC Podcast. Jetzt hätte ich fast 200 Podcasts unterschlagen. Kann passieren. Ja. ja, ich bin Alex und bei mir sind heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex.
Und Sören. Hallo Sören.
Ja. hallo Hörer und hallo ihr beiden.
Ja, genau. Hallo Hörer und ja, hallo Sören natürlich auch. Ich wollte nicht spoilern.
Dankeschön.
Genau.
ja, wir wollen heute über drei Spiele sprechen. Wir haben einen Retail Roundup, den sechsten, den wir bisher aufnehmen von diesen Retail Roundups. Der letzte ist schon eine ganze Weile her, wie ich gemerkt habe. Das war die Nummer 309 tatsächlich, also tatsächlich über 200 Podcasts in der Vergangenheit.
Also das sind die 200,
die haben allgemein genau. In letzter Zeit wenige Roundups aufgenommen.
Da war ich noch gar nicht da,
glaube ja?
ich. Nee, ich glaube nicht. 309, glaube ich.
Es war 2019 der letzte.
Nee, da war ich noch nicht. Da war ich.
Nee. Ja, am 18. Dezember 2019 ist der erschienen. Das waren damals Erik, Sören und ich. Wir hatten natürlich auch noch weitere Retail-Roundups, das sind die Nummern 287, 283, 239 und 231. Falls ihr da nochmal schauen wollt, was wir denn so bisher in Retail-Roundups hatten. Wir haben natürlich auch einige Retro-Roundups und ich glaube drei Retro-Roundups bisher oder vier und natürlich über 20 E-Shop-Roundups, mit denen hat das ja auch ursprünglich angefangen, dieses Konzept, dass wir über drei Spiele in einem Podcast reden. Wollten wir jetzt wieder mal machen, weil wir haben drei Spiele, die wir sonst nicht unterbringen würden wahrscheinlich, weil Einzelpodcasts dazu sich nicht anbieten, meistens weil nur eine Person von uns diese Spiele gespielt hat. Und deshalb dachten wir, ja, ein Retail-Roundup bietet sich an. Genau. Die drei Spiele haben heute auch eine Gemeinsamkeit. Das sind alles japanische Rollenspiele in gewisser Weise.
Mhm.
Wobei in gewisser Weise, es sind alles japanische Rollenspiele. Stimmt ihr mir zu, oder?
Ja, definitiv.
Ja.
Aber alles unterschiedlich ein bisschen. Ne? Also schon nicht, nicht so das Gleiche, definitiv.
Ja. Ja. Das stimmt, es gibt Unterschiede zwischen jedem. Also, die sind, haben alle was sehr, sind alle was Eigenes.
Genau,
es sehr gibt eigenes. Gemeinsamkeiten. Ja. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, zum Beispiel, dass sie alle eine Art Dungeon-Crawling-Mechanik haben, muss man, kann man so sagen, eigentlich.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal mit dem ersten Spiel an. Das hast du gespielt, Sören. Du kannst ja mal ein wenig drüber sprechen. Welches Spiel hast du denn?
Ja, genau. Die Rede ist da von Silent Hope. Ist ja schon das älteste Spiel unserer drei Titel dieses Mal. Kam ja im September bzw. Oktober raus, am 28. September 2023 in Japan und dann eine Woche später ungefähr, knapp ein paar Tage später, dann am 3. Oktober dann im Rest der Welt. Und wurde von Marvelous entwickelt und halt auch gepublished. Und interessanterweise ist das Spiel in Japan, wo es ja dann ein paar Tage früher erschienen ist, unter einem anderen Namen dann veröffentlicht wurden, nämlich Fredericas. Fand ich auch ein interessantes Detail.
Ja, ist es auch. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie die Charaktere, ich hab's ja nicht gespielt, aber vielleicht hat es mit irgendeinem Charakter im Spiel zu tun.
Tatsächlich nicht. Ich hätte überlegt, weil es geht ja um eine sogenannte Prinzessin, die ja sozusagen in der Hauptrolle spielt, dass sich vielleicht das sie heißt, aber sie wird einfach nur als Prinzessin bezeichnet, also zumindest in der Version, die bei uns erschienen ist. Ob sie in Japan so heißt, Frederica vielleicht, aber zumindest in der Version heißt sie einfach nur Prinzessin.
Wäre aber sogar vorstellbar, dass dann die japanische Prinzessin Frederica heißt oder so. Also dass da vielleicht der Name vorkommt oder wer weiß, woran, was da der Hintergrund ist letztlich.
Genau. Aber jedenfalls ist diese Prinzessin sozusagen einer der letzten Überlebenden eines gefallenen Königreiches, was der König, ja, also es ist halt so eine Magie erstmal passiert, die die halt das Königreich dazu getrieben hat, dass die Bevölkerung sich verschiedene Böswilligkeiten zugemacht hat, die halt sozusagen ausgetrickst haben, die Leute untereinander. Und um das zu verhindern, hat dann erst der König die ganzen Leute stumm werden lassen, also dass sie nicht mehr reden können, außer halt der König und die Prinzessin. Und dann ist irgendwann eine böse Macht anheimgefallen, was dieses ganze Königreich in den Abgrund fallen lassen hat. Also es ist ein bisschen auch eine sehr ausgefallene Geschichte, würde ich mal sagen. Jedenfalls wird die Prinzessin dann in einen Schlaf geschickt und erwacht dann am Rande dieses Abgrundes dann auf. Und ziemlich zeitgleich kommen dann auch die vom Spiel groß gezeigten 7 Helden an, die wie halt auch alle anderen von der Bevölkerung halt auch stumm sind. Die einzige, die halt uns durch das Spiel führt, die uns alles erklärt, die Geschichte und halt wie das Spiel funktioniert, ist die Prinzessin.
Okay. Das ist mal eine interessante Variante, um stumme Hauptcharaktere zu erklären.
Ganz genau, also, weil das ist ja ein sehr probates Mittel, dass ja die Hauptcharaktere ja selten bis nie halt irgendwie eine Geschichte involviert sind, sondern nur halt als Form des Spiels, Spielers ja sozusagen integriert werden. Aber in dem Fall ist es ja auch in die Story mit eingebunden sozusagen.
Ja, stimmt. Ja, genau, interessant, weil sonst sind ja stumme Protagonisten aber auch nicht mehr so sonderlich beliebt heutzutage, habe ich so in einem.
Ja, stimmt. Ich muss auch sagen, ich mag Hauptcharaktere, die selbst reden und auch eine Art etwas vordefinierten Charakter zumindest haben, auch lieber. Selbst wenn ich den Charakter selbst gestalten darf und der mich repräsentieren soll, mag ich es lieber, wenn dieser Charakter Dialoge führt. Und sei es, wenn ich diese selbst auswähle und daraufhin was gesagt wird. Dieses Schreien komplett stumme mag ich nicht mehr in Spielen.
Nee, das war weil so bei Chrono Trigger und so, das ist noch vollkommen in Ordnung, aber mittlerweile müssen wir da so ein bisschen drüber hinweg, irgendwie so, habe ich so den Eindruck. Zumindest bei so storylastigen Spielen. Ich meine, auch bei westlichen Spielen ist es ja auch so, bei Mass Effect redet der Shepard ja zum Beispiel auch.
Ne? Ja, ich finde es einfach besser, wenn der Hauptcharakter auch selbst spricht, weil er wirkt sonst oft so unbeteiligt. Es gibt Ausnahmen, bei Zelda akzeptiere ich es zum Beispiel immer noch, dass Link nicht spricht, auch wenn ich nichts dagegen hätte, wenn sie jetzt irgendwann sagen würden, okay, Link bekommt jetzt auch eine Stimme, er kann jetzt auch reden oder so. Weil man muss ja sagen, es wird ja immer so dargestellt, dass er manchmal redet, nur man kann halt nicht lesen, was er redet. Und das ist ja in vielen dieser Spiele dann auch wieder so. Ja. Bei Silent Hope wiederum muss ich sagen, was soll ich denn jetzt erzählen? Ich finde diese Prämisse, also diese Herangehensweise an die stummen Protagonisten sehr interessant und eine sehr schöne Lösung auch dafür. Ja.
Das finde ich auch. Ja, ansonsten wollte ich noch kurz einen. Achso, wolltest du noch was sagen dazu?
Nee, ich wollte dich fragen, was du denn so das Spiel zu sagen hast.
Achso, ja, ich wollte nur noch kurz noch einmal anmerken, noch ein Beispiel, wo ich das auch noch ganz gut finde mit diesem stummen Charakter und nicht stummbar ist halt, weil ich das ja sehr gut kenne von Fire Emblem, nämlich der Vergleich zu Three Houses und dann Three Hopes, weil bei Three Houses war ja Byleth halt ja auch stumm und hat nicht gesprochen. Obwohl er ja Lehrer einer Schule dann ist und dann halt im sozusagen anderen Spiel Three Hopes, wo man dann ja Chess hat, der ja auch sozusagen mehr oder weniger Gegenspieler von Byleth ist, der ja wirklich integriert in die Story ist und mitredet. Das ist, fand ich Chess dann dadurch ein bisschen besser als Byleth.
Ja, es kann dazu führen, dass man gerade einen ich weiß, es gibt Personen, die mögen stumme Charaktere, gerade deshalb, weil dann sind sie das. Auf der anderen Seite finde ich einen Charakter aber nahbarer, wenn er klar definiert ist, wenn er redet, wenn er eine Persönlichkeit hat.
Ja, sehe
ich genau. Beides kann funktionieren, ich persönlich bevorzuge aber die klar definierten, sprechenden Charaktere. Aber gut, zurück zu Silent Hope, Sir.
Genau. Ja, genau, wir sind halt die 8 Charaktere und können uns dann halt im Grunde erstmal für einen Charakter entscheiden, der sich dann in diesen Abgrund begibt und dann halt versucht, dieses Geheimnis zu lösen, was halt das Königreich sozusagen gefallen hat, um halt der Prinzessin das Königreich wieder zurückzubringen. Und dieses Königreich ist dann, wie wir es ja auch schon Dungeon-Crawler-mäßig als Thema haben, so aufgebaut, dass wir verschiedene Ebenen haben, die halt immer wieder unterschiedlich aussehen. Also die halt nicht nur vom Layout mäßig, ob es jetzt, also hauptsächlich sind es Untergrundthemen, aber mal ist es eine Ruine, mal ist es eine einfache Höhle. Dann ist es auch ein bisschen Wasserabschnitte, also ist halt ein bisschen unterschiedlich, aber auch wie die aufgebaut sind halt. Es gibt halt verschiedene Ebenen. Manchmal ist es auch nur, sind es nur zwei, drei Räume oder so, dann ist es wieder ein ganzer Abschnitt von Räumen und Gängen, die wir erkunden müssen. Und in diesen Gängen und Räumen warten natürlich nicht nur Schätze, die wir dann da finden, sondern auch Gegner, die wir da natürlich besiegen wollen und müssen, um weitere Beute von denen zu bekommen und dann halt auch Erfahrungspunkte zu erhalten, um unsere Kämpfer dann halt stärker zu machen, unsere Kämpfer, genau. Ist dann halt, ja, in Echtzeit mäßig, man hat so ein gewisses Arsenal an Fähigkeiten, die man einsetzen kann, sei es beispielsweise ein einfacher Schwerthieb, ein Doppelschwerthieb, wenn man jetzt vom Schwertkämpfer ausgeht, weil die ganzen sieben Helden haben ja alle eine eigene Waffe sozusagen, mit der sie kämpfen. Es gibt einen Magier, es gibt einen Bogenschützen, eine Faustkämpferin, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also es ist ein großer also man hat eine große Vielfalt an Kämpfern dabei.
Ja, bietet sich auch an bei so vielen
Charakteren dann. Genau. Und es ist auch so, dass man, so wie ich das gemerkt habe, man kann das Spiel schon auch nur mit einem Charakter spielen, aber es empfiehlt sich da doch auch mal, die Charaktere auch mal durchzuwechseln, weil manche, habe ich gemerkt, da doch das ein bisschen einfacher haben als andere gegen gewisse Gegner. Also es ist da so ein bisschen die Effektivität da schon und strategische Elemente da schon enthalten sind. Wie beispielsweise, dass ein Flieger mehr Schaden beispielsweise, also weil fliegende Gegner wie beispielsweise eine Fledermaus da doch ein bisschen mehr Schaden bekommt, von einem Bogen oder von Magie als von einem Schwert.
Okay, das, ja, ist eigentlich auch logisch.
Ich meine, ja.
Außerdem, es ist ja auch sinnvoll, dass wir dazu, ich will nicht sagen gezwungen werden, aber dass wir dazu geführt werden, die Charaktere auch mal alle auszuprobieren.
Ja.
Wenn wir schon die Möglichkeit haben, wer im laufenden Spiel jederzeit zu wechseln, dann macht das ja auch irgendwo Sinn.
Genau. Also man kann zwar, soweit ich weiß, am Anfang immer nur halt einen Charakter spielen, bis man das beendet hat, also zum Ziel gekommen ist, der Ebene. Aber es gibt halt später auch die Möglichkeit, mit Steinen dann halt mittendrin auch auszuwechseln.
Okay.
Ja. Die dann auf der Ebene verteilt sind und das dann beliebig, wie man dann halt lustig ist. Oder das halt für nötig sieht. Ja, und dann kommt jetzt noch der besondere Kniff, weil jetzt könnte man sich denken, jetzt ist ja der eine Held dann da und was machen denn die anderen sechs dann da? Drehen dann ein Däubchen oder so die ganze Zeit? Aber das ist nämlich nicht der Fall, sondern die verbleiben in dem Camp sozusagen, was halt vor dem Abgrund ist, was die Prinzessin aufgebaut hat und gehen dann da typische andere Tätigkeiten nach, wie man das so ähnlich von der Simulation kennt, von mittelalterlichen Spielen. Also es gibt halt dann einer, der sich darum kümmert, dass halt neue Waffen geschmiedet werden. Dann halt ein anderer, der sich um die Farm kümmert, dass dann da Lebensmittel bekommen sind, sodass wiederum Tränke erschaffen werden. Da gibt es, glaube ich, noch einen Schmied. Hatte ich schon Schmied? Ich glaube, ja, Schmied hatte ich schon. Mhm. Aber es gibt halt dann, glaube ich, dann noch einen Holzfäller, der dann halt das Holz besorgt und ein Steinmetz, der dann halt die Steine dafür zusammenklopft. Und ich glaube, Schneider gibt es dann da auch noch. Also, dass dann halt dann auch bessere Kleidung dadurch gemacht werden kann.
Und die Aufgabe übernehmen die Charaktere, die im Grunde nicht dabei sind, während
der Genau.
Okay. Macht es denn Unterschiede, welcher Charakter sich dann da um was kümmert? Oder können die nur bestimmte Aufgaben übernehmen?
Ich glaube, das habe ich bisher nicht beobachtet. Ich glaube, es ist immer so, dass es glaube ich, festgelegt ist vom Spiel und der eine, den man dann steuert, wird dann halt ersetzt mit dem. Ich glaube, die restlichen sind dann halt schon vorgegeben vom Spiel.
Okay.
Aber mir war es immer so, dass immer der gleiche bei der Farm war oder der gleiche auch bei dem Zaubertränken.
Okay. Gut. Ja, macht ja auch Sinn. Die haben ja ihre Talente und dann denen können sie nachgehen. Ja. Ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen?
Also ich glaube, vom Gameplay her ist das, glaube ich, der Hauptteil. Ich finde auf jeden Fall, es ist schön gestaltet. Es ist ein schön bunter, comichafter Stil, der da aber auch gut zu passt, finde ich. Die Gegner haben alle eine interessanten und erinnerungswürdiges Aussehen und auch die Helden, finde ich, sind gut erstellt.
Sieht nett auch so aus. Screenshots auf jeden Fall, finde ich schon.
Ja. Jetzt, wie läuft's denn auf der Switch? Also läuft's flüssig?
Ja, da habe ich auch nichts festgestellt. Es war einmal so, aber ich glaube, das waren dann auch, weil ich dann erstmal durchgelaufen bin und dann halt die Gegner nach und nach geladen sind und dann waren das bestimmt 15 bis 20 Gegner. Dann hat man schon leicht, aber auch nur ganz minimale Framerate-Stocker schon gemerkt, aber jetzt nicht, dass das jetzt unspielbar dadurch wäre oder so. Und wahrscheinlich, wenn man das halt so macht, dass man erst jeden Gegner einzeln macht, was ich dann auch sonst gemacht habe, da merkt man dann gar nichts von, dass es dann irgendwie ruckelt oder so.
Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Ist ein Switch-Exklusivspiel, soweit ich gesehen habe.
Nein.
Ja. Und wie wir ja schon gesagt haben, alle Spiele, über die wir heute reden, gibt es auch als Einzelhandelsversion, bzw. eine Retail-Version. Ja. Bevor ich jetzt dazu komme, Sören, willst du noch irgendwas zum Spiel sagen?
Ich glaube, ich wüsste, glaube ich, nichts, was ich noch hinzufügen könnte.
Okay, gut. Der Normalpreis liegt bei 39,99. Das ist auch der Preis im E-Shop. Man kriegt die Retail-Version allerdings bereits für, ich sag mal, also neu bei Händlern. Der günstigste Preis, den ich jetzt vor der Aufnahme noch gefunden hatte, war 29,99. Mhm. Nur als Hinweis, dass es halt bekannt ist. Also man kann das Spiel schon in der einzelnen Version für 30€ bekommen mittlerweile. Mhm. Statt 40€ als Standardpreis. Wobei ich auch sagen muss, 40€ finde ich jetzt auch nicht übermäßig teuer. Was ich noch gelesen hatte, ist, dass das Spiel zum Teil auch mit 3DS-Spielen dieser Art verglichen wurde. Dass es so ein typisches 3DS-Spiel gewesen wäre vor ein paar Jahren.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das geht ja in so eine ähnliche Richtung.
Ja, ich glaube auch von der Optik, also nicht von der Qualität, sondern vom Stil her wäre das so ein Spiel, das perfekt auf ein 3DS gepasst hätte.
Ja, auf jeden Fall.
Was vielleicht noch anzumerken ist, es gibt auch DLCs.
Stimmt, genau, ja.
Das sind aber eher nur so, es gibt Anfängergegenstände und dann für jeden der Charaktere so ein spezielles Waffen- und Steinset. Die kosten jeweils 99 Cent. Also sind eher so Zusatz-Items für die Charaktere, beziehungsweise für den Anfang des Spiels. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt.
Ja, ich würde sagen, man braucht es vielleicht nicht unbedingt, wenn man das Spiel einfach nur durchspielen möchte. Also ich hatte jetzt nie Probleme oder so.
Ja, da habe ich mir schon gedacht. Gut.
Gerade solche Level-Up DLCs, die sind ja eigentlich so, ja, ist okay, wenn sie da sind, aber...
Ja, man, also der Anfänger-DLC zum Beispiel, der umfasst... Rübenreis, das ist irgendwas mit temporären Effekt für erhöhte Erfahrung und man kriegt 5000 Runen durch einen Rubin, den man da drin ist. Das ist alles, mehr ist da nicht drin. Und die Charaktere haben halt jeder eine Waffe und einen Stein der Leere, einen seltenen Magiestein drin, das war's. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's zu dem Spiel. Dann übernehme ich mal mit dem zweiten Spiel für heute. Und zwar werde ich über Shiren the Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sprechen. Oder Shiren the Wanderer. Ich bin mir nie ganz sicher, ob er
Shiren... Ja, Shiren.
Shiren. Ich sage meistens Shiren eigentlich, aber ich habe mir Shiren auch, weil man es im Fluss dann im Englischen ausspricht, aber eigentlich würde er wahrscheinlich Shiren aussprechen. Ja. Ist ja schon eine alteingesessene Reihe. Ich glaube, der erste Teil müsste 95 erschienen sein damals.
Auf dem Super Nintendo damals.
Genau, das war 95. Mhm. Das war nämlich das zweite Mystery Dungeon Spiel, wenn ich mich nicht... Stopp! Doch, 95 war das zweite Mystery Dungeon Spiel damals. Das war das erste Shiren the Wanderer Spiel. Das war Mystery Dungeon 2 Shiren the Wanderer. Beziehungsweise später neu aufgelegt für den Nintendo DS unter anderem. Einfach nur als Mystery Dungeon Shiren the Wanderer.
Genau.
Aber ursprünglich war es der zweite Teil der Mystery Dungeon Reihe, die man ja auch kennt durch zum Beispiel die Pokémon Spin-Offs von der Mystery
Dungeon Reihe. Genau, gibt es ja auch von Dragon Quest gibt es ja auch.
Oder ja, von etlichen gibt es davon, deswegen unter anderem. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene
Chocobos Mystery Dungeon.
Genau, es gibt Chocobo Mystery Dungeon und so weiter. Also das haben sie ja, Adrian Mystery Dungeon gibt es ja auch.
Genau,
das gibt es auch. All sowas. Und hier haben wir halt diese Unterreihe, die aus, also die Spin-Off-Reihe, die aus Mystery Dungeon 2 hervorgegangen ist, Chains of Wanderer, wurde dann zu einer eigenen Spielereihe, die auch schon ein paar Spiele hervorgebracht hat, die nicht chronologisch erschienen sind, sollte man vielleicht dazu sagen, es gibt tatsächlich eine offizielle Chronologie, die auch darauf eingeht, wie alt der Charakter ist. Da ordnet sich tatsächlich das erste Spiel mit ihm als drittes erst ein. Und das neue jetzt ist, spielt vor dem vierten Teil von Chain of Wanderer und nach, also vor, der vierte Teil heißt The Eye of God and the Devil's Neville und ist damals für den DS erschienen, allerdings ich glaube nur in Japan müsste das gewesen sein.
Ich glaube ja.
Ich meine nämlich auch, und das Spiel, das davor spielt, das ist damals für den Game Boy erschienen. Das war nämlich Chains of Wanderer GB Monster of Moonlight Village. Auch nur in Japan erschienen bisher.
Ich glaube, die anderen, ich glaube, es ist nur die von der Wii. Auf der Wii sind, glaube ich, welche noch am besten erschienen.
Nein, tatsächlich ist das letzte Chains of Wanderer, das 2010 erschienen ist, so muss ich mir vorstellen, das letzte offizielle Spiel der Reihe, also letzte große Spiel, ist mal abgesehen von einem Mobile-Ableger, war das, glaube ich. Also 2013 kam nochmal ein Mobile-Ableger, es kamen auch ein paar Pachinko-Sachen und so weiter zu der Reihe. Oder war das sogar der Pachinko, der 2013 kam? Egal. Aber das letzte richtige Spiel der Reihe kam 2010 raus und das war The Tower of Fortune and the Dice of Fate und das ist auch bei uns erschienen für die Switch 2020 im Dezember.
Ach, okay, tatsächlich.
Tatsächlich damals sogar einen Tag vor der japanischen Version erschienen. Weltweit. Gibt es also auch für die Switch den Vorgänger. Der chronologisch gesehen übrigens der vorletzte Teil nach momentan
stand. Das mit diesen chronologischen, Einteilen erinnere ich mich ein bisschen an die Geese-Serie. Das ist auch immer wie alt der Adol, der
Haupt. Ja, genau, die gehen hier wirklich auch, weil es macht am meisten Sinn. Witzigerweise im ersten Spiel, also dem Spiel, das als chronologisch gesehen als erstes kommen würde, das vom N64 auch nur in Japan erschien, da ist er erst 10 Jahre alt.
Okay.
Ja.
Früh übt sich.
Ja, in genau. Dungeon Crawling. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt mal über das das neue jetzt sprechen, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island. Man sollte hier sagen, auch wenn ich hier viel von Chronologie spreche und so weiter, muss keinen einzigen Vorgänger gespielt haben. Ich kenne die Reihe bisher auch eher vom Hörensagen als vom Selbstspielen. Was natürlich auch daran liegt, dass sehr viele Spiele gar nicht bei uns erschienen sind. Und man kommt hier ohne Probleme klar. Klar, es gibt natürlich das jetzt irgendwie kurz nach den Abenteuern von Shiren und Copper in Tsukikage Village spielt. Also Copper ist das sprechende Frettchen, das Shiren begleitet. Und in dem neuen Abenteuer führt es sie nach Serpent Coil Island, wie der Titel verrät schon, weil also es ist eine Insel, auf der es einen großen Dungeon gibt, wenn man so will. Und viele Monster und dort soll auch ein besonderes Monster leben, also lebt auch ein besonderes Monster aus, soll es dort unglaublich viele Schätze geben. Allerdings ist Shiren nicht wegen den Schätzen dort, er hat nämlich eine Vision eines Mädchens, das im Innern dieses großen, gefährlichen Monsters gefangen ist. Und deswegen brechen er und Copper auf, um sie zu retten. Das Spiel fängt dann auch direkt mit dem Kampf gegen dieses schwere Monster an. Natürlich scheitern wir direkt und landen wieder im in der Anfangsstadt. Ohne Erinnerungen, ohne irgendwas. Wir wissen zwar noch die Sachen, die uns vor der Ankunft auf Serpent Coil Island passiert sind, aber alles, was wir dort erlebt haben, weiß Shiren nicht mehr. Copper erinnert sich theoretisch dran, aber er erzählt halt nicht sonderlich viel davon. Und wir müssen halt jetzt wieder bei Null anfangen und uns wieder durch die Dungeons kämpfen. Und ich sag direkt, wir sterben. Wir sterben regelmäßig und jedes Mal werden wir zurück in die Anfangsstand gesetzt, verlieren alle Gegenstände, die wir bei uns führen, verlieren alle Levelaufstiege, die wir hatten und fangen wieder bei Null an.
Ist ja ein Roguelike, ne?
Ja. Man muss dazu sagen, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil die eigene Erfahrung, die wir sammeln, ist ein Punkt, der uns immer schnell immer weiterbringt, weil wir einfach die Gegner besser verstehen lernen und anders agieren können. Außerdem schalten wir alternative Routen frei oder weil wir kommen immer wieder mal auch in kleine Dörfer, die auf dem Weg liegen und dort können wir dann auch uns heilen oder Gegenstände kaufen. Gibt sogar Lagerhäuser in manchen Orten, da dürfen wir dann Gegenstände ablegen, die, wenn wir das nächste Mal dort ankommen, dort abholen können. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir dann auf einmal eine bessere Waffe, weil wir dort im vorherigen Durchgang eine gelagert haben. Aber wir müssen halt erst wieder dahin kommen. Die werden nicht irgendwie ins Anfangslager ausgebracht. Da gibt es einen Typen, den können wir zufällig im Dungeon treffen. Wenn wir den bezahlen, dann bringt der einen Gegenstand tatsächlich in das Lagerhaus in der Anfangsstadt. Und haben wir vorher in einen, wir finden so Tontöpfe, in einen Tontopf mehrere Gegenstände reingelegt, dann nimmt der sogar alle mit, die in diesem Tontopf sind, weil der Tontopf als ein Gegenstand gilt, den er mitnehmen kann. Also da kann man natürlich auch für sorgen, dass man von Anfang an schon eine bessere Ausrüstung hat, indem man so vorgeht. Dass wir sterben, ist aber auch gar nicht so schlimm, weil es gibt auch Story in dem Spiel, und zwar gar nicht mal so wenig. Es passiert immer wieder was, die Story wird immer wieder vorangetrieben, es gibt immer wieder kurze Zwischensequenzen, Gespräche und so weiter, und die werden zum Teil auch wirklich erst ausgelöst, wenn wir wieder in der Anfangsstadt landen. Das heißt, es hat auch einen gewissen Sinn, dass wir wieder in der Anfangsstadt landen und sterben. Dann müssen wir natürlich auch erstmal weiterkommen, um diese Quests, die wir dann kriegen, oder um die Storys vorantreiben zu können. Es ist unglaublich motivierend. Habe ich so nicht erwartet. Ich habe echt gedacht, ich werde das Spiel nicht lange spielen. Ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt. Bin noch nicht durch mit, sage ich ganz klar. Aber man kann es wohl relativ schnell durchspielen, wenn man gut ist. Also wenn man sich da gut anstellt, kriegt man das Spiel in 25 Stunden, denke ich, durch. 20 bis 25 Stunden kann man das Spiel. Also sagen wir so, durch meine ich mit, man sieht das Ende. Ob man dann alles gesehen und alles freigeschaltet hat und so weiter, das ist eine andere Sache. Weil es gibt dann auch Erfolge und dies und jenes. Grundlegende Gameplay, also Spielprinzip, die Dungeons sind in Kästchen eingeteilt, das ist wirklich in Felder. Und wir bewegen uns einen Schritt, also ein Feld im Grunde. Wir können uns auch direkt mehrere Felder auf einmal bewegen, aber für jeden Schritt, den wir machen, oder für jeden Schlag, den wir mit unserer Waffe ausführen, oder Gegenstand, den wir einsetzen, bewegen sich auch die Gegner einmal. Das heißt, wir müssen abschätzen, wie bewegen sich die Gegner. Weil sind wir einen Schritt gegangen, kann es ja passieren, dass der Gegner dann auf einmal auch ein Feld weitergegangen ist und woanders steht und nicht mehr da steht, dass wir ihn treffen könnten oder so, er uns aber treffen kann, weil wir zum Beispiel einen falschen Blickwinkel haben und dann stecken wir auf einen Treffer ein, den wir nicht eingeplant hatten. Das müssen wir immer berücksichtigen. Wir haben die Möglichkeit, uns auf der Stelle zu drehen, ohne dass wir dadurch einen Zug verlieren. Dadurch können wir auch Gegner, die zum Beispiel diagonal zu uns stehen, problemlos angreifen. Aber wir müssen es halt abschätzen, wir müssen überlegt vorgehen und auch mal unter Gegner versuchen, von hinten an Gegner ranzukommen oder sowas. Ich denke mal, ich hoffe, ihr versteht so ungefähr, wie ich das meine, also wie es funktioniert, das Ganze.
Ja,
ich kenne das Prinzip. Ja. Ist ja bei Pokémon Mystery Dungeon ähnlich auch.
Genau.
Das ist wahrscheinlich den meisten hier bekannter, ist ja dieses Mystery Dungeon Spielprinzip. Und wir finden auch Gegenstände, wie gesagt, in den Dungeons. Und wir müssen müssen immer die Treppe oder Tür oder was auch immer zum nächsten Ebene finden. Weil die sind immer mehrere Ebenen, die wir fortschreiten. Irgendwann kommen wir auch in andere Umgebungen, finden Orte, an denen wir uns, wie gesagt, ausruhen können oder ganze Dörfer direkt. Da gibt es meiner Meinung nach manchmal ein klein bisschen erzählerisches Problem, weil es gibt eine Hafenstadt und da frage ich mich, warum fährt Shiren nicht von der Anfangsstadt einfach mit dem Schiff zu dieser Hafenstadt und umgeht damit einen Teil des Dungeons.
weil sein Hobby Dungeon geworden ist.
Ja, andere Charaktere kommen problemlos mit dem Schiff dort an, wir nicht. Es ist halt so, ja, das wirkt ein bisschen seltsam, aber vielleicht gibt es ja eine Erklärung dafür. Zum Beispiel, man kommt von der Anfangsstadt nicht mit dem Schiff dort rüber, man muss von der anderen Seite dahin fahren und dafür müsste man einen ewigen Umweg nehmen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Habe ich so noch nicht begriffen, ist aber auch im Endeffekt egal, weil Hauptsache wir dürfen die Dungeons lösen. Wir müssen auch die Karte erst erschaffen, also es gibt, die Karte wird mitgezeichnet, wenn wir uns bewegen links oben, also wir sehen die immer, die Karte, wird die mitgezeichnet. Die ist jetzt nicht komplex, das sind immer so kleinere ja, Stücke, die mit Brücken oder schmalen Gängen oder so verbunden sind. Also da darf man wirklich so Räume sozusagen, kleine Räume, die miteinander verbunden sind durch längere Schläuche. Und die sind auch nie sonderlich groß, die Ebenen. Können schon mal etwas, also sind auch nicht klein, aber nie wirklich enorm groß. Und ja, das ist im Endeffekt alles. Wir versuchen stärker zu werden, wenn wir Ausrüstung finden, legen wir die natürlich dann auch an und wir können Ausrüstung beim Schmied dann verbessern, sofern wir dann im Dorf den Schmied finden und ausreichend Geld haben. Wir können auch in einem Dungeon Händler finden, bei denen können wir dann auch Gegenstände verkaufen, was sinnvoll ist, weil unser Inventar ist irgendwann immer voll. Ich habe immer wieder das Problem gehabt, Inventar voll. Mhm. Wir steigen durch auch im Level auf, durch Gegner besiegen, dadurch werden wir stärker. Es gibt andere Methoden, durch die wir stärker werden, zum Beispiel Kräuter, die wir einnehmen, die dann dauerhaft unsere Lebenspunkte erhöhen. Ein wichtiger Faktor ist außerdem unsere Hungeranzeige. Mit allem, was wir machen, mit jeder Aktion verbrauchen wir ja Sättigung, wenn man so will. Und wenn wir auf Null sind, verlieren wir dann stattdessen Lebenspunkte. Das heißt, wir sollten rechtzeitig etwas essen. Entsprechende Nahrung müssen wir mitnehmen. Mhm. Nahrung hält aber nicht ewig. Schleppen wir zum Beispiel etwas zu lange mit uns herum, dann wird das schlecht und heilt uns nicht mehr so richtig. Weil wer will schon ein verdorbenes Onigiri essen?
Nicht so empfehlenswert.
Ja, genau.
Aber ich, das Beste von diesen Roguelikes finde ich auch immer so diese Storys, die sich daraus ergeben. Da passieren teilweise wirklich lustige Sachen, auch in den Dungeons.
Ja, in den Dungeons habe ich jetzt gar nicht so viel bisher storymäßig erlebt. Passiert auch was?
Nee, ich meine nicht storymäßig, sondern so ein bisschen Situationskomik, weil ich habe damals den ersten Teil habe ich gespielt auf dem DS, ja, den habe ich gespielt und da gibt's da so Walrosse als Gegner, die klauen einem Gegenstände. Und ich hatte nur noch ich glaube, ich war ziemlich weit in dem Dungeon mittlerweile. Ich hatte noch einen Essensgegenstand. Ja? Wo du jetzt nämlich von dem Essen gesprochen hast. Und dann kommt dieses blöde Walross an und was klaut mir dieses scheiß Viech? Ganz genau meinen allerletzten Essensgegenstand. Und ich renne hinter diesem Kack-Walross her, um das noch zu erwischen und verhungere dabei. Verliere dabei meine Lebenspunkte. Und irgendwann, ich hab's dann glaube ich noch erwischt, bin aber dabei dann draufgegangen. Also sowas passiert dann schon mal.
Ja, genau, das stimmt. Sowas kann passieren. Gibt auch hier Gegner, die einfach stehen, aber meistens, die stehen eigentlich nur Geld bisher. Also vielleicht kommen später noch welche. Wir schalten auch mit der Zeit immer neue Mechaniken frei, sollte man vielleicht dazu sagen. Also es gibt dann immer wieder was Neues, was wir lernen. Das hängt zum Teil davon ab, ja, wie gesagt, wenn wir wieder in der Einfachstadt landen oder wenn wir eine neue Stadt erreichen und dann auch teilweise Geschichten. Da kommen auch Nebencharaktere dazu. Es gibt richtig, also wirklich überraschend viele Nebencharaktere, sogar wiederkehrende Nebencharaktere aus Vorgängern. Da muss ich dazu sagen, wirkt es ein bisschen seltsam, dass sich Copper und Shiren nicht mehr an die zum Teil erinnern können und das ohne Erklärung.
Okay.
Aber gut, hat vielleicht da, mit zu tun, dass es schon ein bisschen länger her ist in der Chronologie oder keine Ahnung, wird vielleicht noch einen Grund für geben. Ich habe es, wie gesagt, ja noch nicht durchgespielt. Aber auch Spielmechaniken kriegen wir noch dazu. Und eine ganz wichtige ist, wenn wir sterben. Die Rettungsmechanik. Wenn wir sterben, können wir ab einem bestimmten Punkt im Spiel darum bitten, dass uns geholfen wird. Das ist eine Online-Funktion. Wir senden dann an andere Spieler einen Hilferuf aus. Die können über diese Hilfefunktion, das ist ein eigener Menüpunkt, schauen, welche Hilfegesuche gibt es gerade. Allerdings dürfen wir nur Hilfegesuche annehmen, die so maximal so weit fortgeschritten sind wie wir. Bin ich bisher maximal bis Flur 15, also bis Ebene 15 gekommen, in Gebiet 3 zum Beispiel, darf ich auch nur welche annehmen, die bis dahin gehen. Nichts, was da drüber liegt. Also ich darf keine Bereiche betreten, die ich noch nicht erreicht habe. Und dann muss ich halt, wenn ich den Auftrag annehme, kann ich den spielen. Dann spiele ich wirklich einen Dungeon mehrere Ebenen. Das ist dann ganz unterschiedlich. Das heißt nicht, es ist halt dann, was ich lege, der auf Ebene 7, muss ich bis Ebene 7, legt der auf Ebene 15, muss ich bis Ebene 15 kommen. Und dann muss ich halt wirklich bis dahin kommen und den retten. Schaffe ich es nicht, sterbe ich, kann ich einen neuen Versuch starten, muss aber wieder auf Ebene 1 anfangen und auch wieder bei 0 und allem. Und so kann ich einem Spieler, einen anderen Spieler retten und dann darf der nämlich genau, wenn er gerettet wurde, an dem Punkt wieder anfangen, an dem man gestorben ist. Wenn ein anderer Spieler es schafft, einen zu retten. Mhm. Und der Raum, in dem der Gefallene, also der dann ohnmächtige noch Spieler liegt, der ist immer mit Monstern komplett überlaufen. Das ist so als Monsterhaus. Da sind ganz viele Monster drin. Das ist immer ganz schwer, die zu lösen. Das ist am besten, wenn man irgendeine Schriftrolle hat, die, was ich, ganz vielen Gegnern auf einmal Schaden zufügt oder so. Man verdient sich Punkte dadurch, indem man anderen Spielern hilft. Auch wenn man es nicht schafft, für jede Ebene kriegt man Punkte, für jeden Gegenstand, den man hat, kriegt man Punkte und so weiter. Und mit diesen Punkten kann man sich wiederum Vorteile erkaufen. Levelaufstiege von Anfang an, besondere Ausrüstung von Anfang an und so weiter und so fort. Wir dürfen auch uns selbst helfen gehen. Wenn jetzt partout keiner kommt, der uns hilft, dürfen wir das auch selbst versuchen. Dass wir uns selbst retten. Geht auch. Bringt aber keine Punkte. Was logisch sein sollte. Mhm. Immerhin helfen wir ja uns selbst. Ist, finde ich, eine sehr schöne Online-Mechanik, weil wir spielen nicht direkt zusammen, aber irgendwie kann man sich halt doch unterstützen. Es gibt auch, ich glaube, wenn ich erinnere, müsste man sogar einen Code bekommen, da kann man einem Freund den Code geben, dass der einem direkt helfen kommt. Dreimal darf man das aber auch nur machen. Du hast nur dreimal die Möglichkeit, um Hilfe zu bitten. Danach ist vorbei. Dann musst du einmal sterben und wieder zurück ins Anfangsdorf und kriegst drei, dann bevor du drei neue Rettungsversuche bekommst. Ja. Ja. Ich glaube aber, sonst habe ich auch nichts mehr zum Spiel zu erzählen. Ich habe jetzt eh schon ein bisschen länger geredet, als ich wollte über das Spiel.
Ja? Nee, ich find's cool, dass da irgendwie nochmal von Shion the Wanderer irgendwie nochmal ein Teil rauskommt. Auf der Switch und auch sogar hier. Find ich
super. Ja, 14 Jahre ist der letzte Teil her, wie gesagt. Mhm. Und das ist schon eine ganze Weile. Und der ist auch auf der Switch damals erschienen. Also nachträglich natürlich auf der Switch erschienen, sollte man natürlich dazu sagen. Der war nicht ursprünglich für die Switch veröffentlicht. Ursprünglich ist er ja auf dem Nintendo DS veröffentlicht worden in Japan. Dann nochmal auf der Vita. Die Version ist auch schon im Westen erschienen tatsächlich. 2016. Ah, ja, okay. Also 2016 im Westen. Und dann kam 2020 nochmal eine PC- und Switch-Version. Und 2022 wurde das Ding in Japan dann sogar nochmal für Android und iOS veröffentlicht. Ja. Ja, es ist, läuft flüssig auf der Switch. Sieht schick aus. Ist jetzt nicht grafisch, jetzt nicht das überragendste Spiel, aber passt sehr gut zum Spiel und stellt das alles sehr schick dar. Ich mag den Stil. Ja, genau. Ja, viel mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen dazu. Ist ein schönes Spiel. Also wer die Mystery Dungeon Spiele mag oder Dungeon Crawler mag, sollte hier rück meinen Blick drauf werfen. Zum Preis müsste ich natürlich jetzt auch noch was sagen, habe ich ja bei Sören auch schon. Im E-Shop kostet das Spiel 59,99. Die Retail-Version habe ich auch nicht günstiger gefunden im Vorfeld bei der Suche. Also die kostet auch noch überall 59,99, sollte man hier auch nochmal dazu sagen. Der Vorgänger übrigens, den es ja auch für die Switch gibt, den gibt es nur als Download und der kostet 20 Euro im E-Shop. Ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen relevant, vielleicht da mal einen Blick drauf zu werfen. Allerdings sieht man im Spiel halt die DS-Herkunft schon an. Das Neue sieht ein ganzes Stück grafisch aufwendiger, will ich sagen, aber man merkt den Unterschied dann doch, dass das eine für die Switch direkt entwickelt wurde und das andere jetzt ein DS-Titel ist. Ach, übrigens ist ein Switch-Exklusivspiel. Gibt's auf keinem anderen System.
Ah ja, cool.
Ja, ist auch noch so ein Punkt. Ja, ansonsten gibt's, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Ja. Genau. Ja, und damit bin ich mit dem Spiel fertig. Und ich gebe ab an dich, Markus, für dein Spiel.
Ja, genau. Ja, mein Spiel ist The Legend of Legacy HD Remastered. Wie der Name das schon sagt, ist das ein Remaster des gleichnamigen Spiels, also The Legend of Legacy, das damals 2015 in Japan, beziehungsweise 2016 in Europa erschien, auf dem 3DS, wurde entwickelt von Furio und Kettle Call, also zwei relativ kleine Studios. Und damals ist das über Atlus USA nach in die USA gekommen und von Nikonichi, also von NISA, Nikonichi America, ist es dann nach Europa gekommen. Und die haben sich jetzt hier auch um die HD Remaster Version gekümmert. Das Spiel ist ganz interessant, weil daran einige Rollenspielveteranen beteiligt waren an der Entwicklung. Also die bekanntesten, das sollten einmal Masashi Hamauzu sein, der den Sound gemacht hat, komponiert hat, den ja viele wahrscheinlich von Final Fantasy kennen, also Final Fantasy 13 und jetzt den Final Fantasy 7 Remake und Rebirth hat er die fantastische Musik gemacht und hier auch, dessen Musik ist in dem Spiel ein absolutes Highlight auch. Dann Tomomi Kobayashi, die Zeichnerin, Illustratorin, die hat auch die Illustration gemacht für das Spiel, die auch die Illustration von der Saga-Serie gemacht hat und nämlich auch einige andere Entwickler der Saga-Serie sind an dem Spiel beteiligt, zum Beispiel Kyoji Kurizumi und man merkt das dem Spiel sofort an, dass das quasi irgendwie ein Saga-Ableger ist, ohne irgendwie dazu zu gehören. Sowohl vom Spielsystem als auch von der Story, die relativ im Hintergrund bleibt. Es geht bei dem Spiel darum, das spielt halt komplett auf der Insel Avalon. Die ist 10 Jahre vor Beginn des Spiels entdeckt worden und wurde dann von Forschern als Teil eines mystischen Kontinents beschrieben, deren legendäre, also auf dem legendäre Zivilisationen gelebt haben soll, die damals vor langer, langer Zeit mit den Göttern auf der Erde gewandelt ist. Man hat bei der Erforschung der Insel allerdings nur Ruinen gefunden und sehr viel Wildnis und sehr viele Monster. Aber trotzdem haben wagemutige Abenteurer den Ruf des Königs der Abenteurer gehört, der diese Insel entdeckt hat. Und strömten dahin, um verschiedene wertvolle Schätze oder auch den Star-Gral zu finden, der ewiges Leben verspricht. Und genau, und am Anfang können wir uns auch, und das hat mich dann jetzt schon wieder an Sörens Spiel Silent Tor erinnert, können wir aus 7 verschiedenen Charakteren wählen. Da ist einmal Mörs, ich glaube Mörs wieder ausgesprochen, der letzte lebende Elementalist, also der letzte lebende, der mit Elementen kommunizieren kann. Dann haben wir Bianca, die sehr klischee-mäßig ihr Gedächtnis verloren hat, also ihre Amnesie. Und dann haben wir noch Garnet, die für so einen heiligen Ritterorden da irgendwie heidnische Kulte untersuchen soll auf der Insel. Den Lieber, das ist ein Schatzjäger, der nach im Stargral halt sucht, Alchemistin, die Eloise, die sucht nach dem Geheimnis des ewigen Lebens, da gibt es noch den Söldner Owen, der einfach jeden Job annimmt, der viel Geld bringt und ein Highlight als Charakter, dieses Filmia, der ist ein Froschprinz und der einzige Charakter, der direkt von der Insel Avalon stammt und irgendwie auf der Suche nach seinem verlorenen Königreich ist. Genau, am Anfang suchen wir uns halt einen dieser 7 Charaktere aus und haben dann nur eine kurze Einführung zu der Story, kriegen dann 2 andere Charaktere an die Seite gestellt von den 7, die aber vorgegeben sind und können die anderen aber dann auch rekrutieren. Also letztendlich können wir auch alle Charaktere letztlich dann auch in der Gruppe haben, obwohl dann nur die aufsteigen, die halt aktiv dann in den Kämpfen beteiligt sind. Ja, und
ganz kurz Zwischenfrage. Mhm. Wie viele Charaktere sind denn in Kämpfen beteiligt?
3 immer.
Okay.
3 Kämpfe. 3 sind an den Kämpfen immer beteiligt. Und genau. Wir erkunden dann halt die Insel. Das ist uns wirklich die Hauptaufgabe. Also wir haben auch wieder so einen Dungeon-Crawler Thematik hier drin. Es gibt ein einziges Dorf. Da holen wir uns Karten ab oder kaufen uns Karten, mit denen wir dann neue Dungeons quasi freischalten. Und wenn wir ein Dungeon quasi komplett erkundet haben, können wir die Karte dann verkaufen für viel Geld und dann wieder neue Karten kaufen. Also irgendwie dringen wir dann immer weiter in die Insel vor. Die Story entfaltet sich über so, über solche Ruinen, die wir aktivieren, und dann kommen so, ja, wie so Gedichte und sowas. Und die Story ist aber wirklich sehr, sehr, sehr im Hintergrund. Also die Charaktere, die reden vielleicht mal ein paar Sätze miteinander und dann war es das. Also wer irgendwie eine super komplexe Story erwartet, der dürfte hier sehr enttäuscht sein. Also das Hauptaugenmerk liegt hier definitiv auf dem Spielsystem und auf dem Erkunden der Insel. Genau, und bei dem Kampf, also natürlich laufen Monster da überall in den Dungeons rum, und wenn wir dann auf die treffen, dann gibt es natürlich einen Kampf, der ist rundenbasiert, und hier zeigt sich dann wirklich dann die Verwandtschaft zu der Saga-Serie. Und es gibt verschiedene Formationen, die wir einnehmen können. Dabei bestimmt dann die Formation auch, was für Attacken wir anwenden können. Es kommt dann immer darauf an, die Formation können wir auch selber festlegen im Menü. Und kommt darauf an, was wir dann für Gegner treffen. Treffen auch besonders stark ist natürlich eine defensive Formation ganz gut. Dann steht einer vorne mit einem Schild, der halt viel abblockt. Wenn es halt leichte Gegner sind, kann man auch in einer offensiven Formation kämpfen, um die schnell wegzuhauen. Also es ist immer recht, man muss recht taktisch da agieren, wie man die Kämpfe bestreitet. Interessanterweise gibt es genauso wie in der Saga-Serie auch keinen Levelaufstieg, also es gibt keine Erfahrungspunkte, keine Erfahrungslevel, sondern die Attribute und so, die erhöhen sich zufälligerweise nach dem Kampf. Kommt manchmal darauf an, wie viel man gewisse Sachen angewandt hat, ob man angegriffen hat, verteidigt hat, dann steigern sich gewisse Attribute. Manchmal ist es zufällig. Besondere Attacken leveln auf, wenn man sie benutzt im Kampf und so weiter. Es ist aber alles so ein bisschen undurchsichtig, aber letztendlich genau wie in der Saga-Serie ja auch. Ist alles so ein bisschen sperrig, so von dem System her. Offenbart sich alles nicht so direkt. Dieser 3D-Remaster hat allerdings so ein Guidebook spendiert bekommen, so eine Art Enzyklopädie, wo man dann zumindest bestimmte Begriffe nachschlagen kann, damit man jetzt nicht vollständig hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und eigentlich erforscht man die Insel, kriegt dann neue Gegenstände. Man kann auch so Schiffe auf Reisen schicken vor dem Hafen, die dann zufällig irgendwelche Gegenstände zurückbringen. Auf dem 3DS ging das damals noch über den Street Pass. Das ist hier natürlich nicht mehr so. Und man hat halt das Interface und alles ganz gut eigentlich angepasst, dass das jetzt alles nur noch auf einem Bildschirm zu sehen ist. Auf dem 3DS war natürlich dann unten das Menü zum Kämpfen und so. Das hat man jetzt ganz gut, die Karte auch zu sehen. Das hat man aber ganz gut, finde ich jetzt auf die neue Oberfläche angepasst. Also das Spiel ist rausgekommen auf der Switch jetzt und auf allen anderen Konsolen eigentlich auch.
Nein, nicht nee? Auf der Xbox.
Ah, nee, auf der Xbox nicht, genau.
Es aber gibt auf keine Xbox-Version.
Aber auf der PC, auf dem PC gibt es auch.
PC und PlayStation. PlayStation genau. 4, PlayStation 5.
Und PC, genau.
Ja, und halt Switch, logischerweise.
Genau, und Switch, genau. Ja, also, man sieht im Spiel schon ein bisschen an, dass es ein 3DS-Spiel war. Es ist zwar sehr hübsch jetzt aufgehübscht worden, also ne, sehr klar, die Grafik und so. Und also es ist ein solides Spiel. Ich bin jetzt aber nicht komplett total vom Hocker gehauen. Ich habe es damals auch nicht gespielt, muss ich sagen, als es rausgekommen ist. Weil der 3DS hat auch so Rollenspiel-Feed irgendwie, da sind dann so einige Titel einfach untergegangen. Ich war mir allerdings jetzt tatsächlich nicht im Klaren, dass das so nah an der Saga-Serie ist, als ich es gespielt habe. Ich dachte eher, dass also optisch her sieht es eher aus wie als so ein bisschen Verwandtschaft zur Brave Default-Serie, finde ich.
Von den, ja, stimme von ich den, dir voll und ganz zu, habe ich auch gedacht.
Von den Charakterdesigns und auch jetzt das erste, das Dorf, sieht auch so aus, so vom Design her, als könnte es aus Bravely Default stammen. Und da kann man auch irgendwie noch so den 3D-Effekt irgendwie noch irgendwie ein bisschen spüren.
Ja, es ist, was ich interessant daran finde, ist, dass Bravely Default ja, wann kam das raus nochmal, das erste, das zweite, weil das ist, die sind, einer der beiden Teile ist relativ zeitnah zu diesem Spiel erschienen.
Ja,
das ich weiß nicht mehr, ich glaube, der zweite müsste es gewesen
das kann, sein. Das kann sein, ja.
Ja, also der erste ist, glaube ich, vorher erschienen, ein paar Jahre, und ich glaube, der zweite kam dann relativ zeitnah zu diesem Spiel raus.
Ja. Es gibt ja auch noch einen spirituellen Nachfolger von dem Spiel, The Alliance Alive. Das ist aber, glaube ich, das habe ich auch nicht gespielt, ist aber, glaube ich, auch damals auch ein bisschen besser angekommen als das
Legend. Ich meine auch, sollte man vielleicht dazu sagen, The Alliance Alive gibt es auch in einer HD Remastered Version auf der Switch.
Mhm, schon was länger auch, ne?
Ja, das ist, glaube ich, 2019 schon auf die Switch gekommen. Und wenn man das jetzt optisch anschaut, dann merkt man, dass die beiden Spiele irgendwie in Verbindung stehen. Auch die HD-Auflagen von beiden Spielen sehen sich schon ähnlich. Mhm. Also da gibt es schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Allerdings muss man hier sagen, dass hier 5 Charaktere am Kampf teilnehmen. Bei
Alliance Alive.
Mhm. Ja.
Ja, wie gesagt, also ist ein ganz solides Rollenspiel, würde ich jetzt mal sagen, aber jetzt nichts, was einen jetzt komplett vom Hocker haut. Ich meine, man muss natürlich wirklich, es ist damals auch relativ durchschnittlich aufgenommen worden, als es rausgekommen ist.
Ja.
Und ich kann das schon verstehen, weil es ist halt storymäßig wirklich sehr dünn. Es wird am Ende noch ein bisschen besser, so. Aber über weite Strecken ist halt, passiert halt nicht so viel. Und auch letztendlich ist es auch egal, welchen Hauptcharakter man wählt, da, ne, weil irgendwie, man kriegt ja dann irgendwie alle anderen auch dazu und auch die so in, die Interaktion zwischen den Charakteren und so ist auch irgendwie sehr minimal. Also es ist halt wirklich mehr das Dungeon Crawling, das Erforschen, das Aufleveln und so, das natürlich dann auch irgendwie wieder hinter so einem etwas obtusen Regelsystem verborgen ist, ne? Aber es richtet sich halt eher so auf das Dungeon Crawling und auf das Aufleveln, das Erforschen und das bessere Gegenstände bekommen. So.
Ja. Mhm. Genau, und also auch die Charaktere ein bisschen verbessern und so weiter.
Genau.
Und ich muss auch sagen, ich habe es auch jetzt gespielt in der Daily Master Version. Ich bin da bei dir, ich bin da auch nicht der größte Fan jetzt von. Es ist kein schlechtes Spiel, sollte man dazu sagen.
Nee.
Es ist nicht mein Spiel.
Es ist solide, ne? Es ist ein solides Rollenspiel. So.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich einige gibt, denen das echt gut gefällt, wenn man halt dieses, gerade dieses Charakter weiterentwickeln und die perfektionieren und dieses ganze System durchschauen möchte und das damit wirklich viel Spaß hat und gar nicht mal diese Geschichte braucht, glaube ich, ist das Spiel auch wirklich was für einen. Aber wer jetzt eine Geschichte erwartet und wirklich eine Geschichte erleben will und von dem Spiel eher sowas wie ein Bravely Default oder so erwartet, der wird hier enttäuscht sein, glaube ich. Weil das ist es einfach nicht.
Nee, es ist dann doch vom Spielprinzip her doch sehr simpel gestrickt.
Ja, ein bisschen, ne? Genau. Und gerade die Geschichte fehlt mir halt tatsächlich. Ich habe da habe ich mir wirklich mehr von erwartet. Deswegen, also Alliance Alive stand bei mir auch immer sehr lang, ist schon sehr lange auf meiner Liste der Spiele, die ich immer mal nachholen will. Aber jetzt, nachdem ich Legend of Legacy gespielt habe, bin ich ein bisschen skeptisch, ob ich Alliance Alive überhaupt noch spielen mag. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Was ich noch anmerken wollte, ist, dass das Spiel, du hast gesagt, es ist von Cattle Call entwickelt, stimmt natürlich, die waren die Hauptentwickler des Spiels, aber sie hatten Unterstützung einmal von Furio, dem Publisher, und von Grezzo, oder wie die Firma.
Also stimmt.
Das ist also das Studio von dem, hier von Koichi Ishii, dem Mana-Erfinder. Ja, der auch die Schokobos und die, wie heißen sie, Morkels?
Moogles.
Je nachdem heißen sie ja ein bisschen anders, je nach Sprachversion auch.
Genau, Moogles oder Mogri.
Ja. Und die haben an dem Spiel und auch an Alliance Alive mitgearbeitet gehabt, als Co-Entwickler.
Also wie gesagt, eigentlich relativ namhafte Köpfe dabei.
Ja. Ne? Aber ich sagen muss sagen, er selbst, also Koichi Ishii, hat an dem Spiel nicht mitgearbeitet.
Ich muss aber sagen, dass ich da die Saga-Serie auch etwas besser finde, tatsächlich. Also die haben dann, die hat dann schon noch mehr Story tatsächlich, obwohl da auch immer bei einigen Teilen ja auch die Story auch eher im Hintergrund ist, aber gefällt mir dann die Saga-Serie dann irgendwie dann doch ein bisschen besser.
Ja.
So, das.
Mhm. So. Ja, gibt noch was zum Spiel zu sagen?
Nö, ich glaube, das war's, oder?
Ja, gut. Was ich noch sagen kann, natürlich, weil wir wollen es ja zu allen drei Spielen erwähnt haben, das Spiel kostet im eShop 49,99, also die vollen 50 Euro. Und auch das ist der günstigste Preis, den ich bisher für die Retail-Version gefunden habe. Bei der Retail-Version sollte aber angemerkt werden, dass es sich um eine sogenannte Deluxe-Edition handelt. Was nicht bedeutet, dass es nur diese, dass es eine normale Version gibt. Nur die Retail-Version heißt einfach Deluxe-Edition und die wird auch so verkauft. Da ist einmal der digitale Soundtrack und ein Mini-Artbook sind da noch dabei.
Also der Soundtrack ist definitiv das Highlight.
Ja. Das habe ich übrigens vergessen gehabt. Bei Shirons of Wanderer gibt es auch in der Retail-Version eine, als Bonus einen Sticker in der Retail-Version dazu.
Ah ja.
Aber ist jetzt nichts Besonderes. Und das wurde auch nur in der erste Auflage des Spiels. Wobei man bei solchen Spielen ja eh immer sich fragen muss, wird da überhaupt eine zweite Auflage von produziert? Ja. Gut. Gibt es sonst noch was jetzt zu dem Spiel zu sagen?
Mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Gut. Dann können wir nochmal kurz ein Fazit ziehen zu den drei Spielen. Wir haben jetzt über drei sehr unterschiedliche Spiele geredet. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, welches von den Spielen empfehlen wir am meisten, weil wir haben nicht jede alle gespielt. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir euch mit unseren Erläuterungen da so einen Eindruck geben konnten. Ich denke, jedes der Spiele kann schon so bestimmte Zielgruppen ansprechen.
Ja.
Und ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, es müsste, ich bin mir gar nicht sicher, zu Legend of Legacy ist ein Test jetzt schon da. Mhm. Der müsste jetzt schon erschienen sein.
Ja.
Genau. Der zu Silent Hope kommt noch, Sir.
Ja, genau.
Gut. Zu Shirons of Wanderer haben wir jetzt keinen momentan in der Planung, aber kann sehr gut sein, dass da auch noch einer kommt. Das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Wenn ihr da einen Test zu haben wollt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Würde uns interessieren. Wenn ihr Fragen zu den Spielen habt, schreibt die auch gerne in die Kommentare. Dann können wir euch die hoffentlich noch im Nachhinein beantworten. Ansonsten, wenn ihr Erfahrung mit den Spielen habt, dürft ihr uns natürlich auch gerne eure Meinung mitteilen. Und ja, gerne auch zu dem Ground-Up-Konzept an sich nochmal eure Meinung mitteilen. Wollt ihr das wieder häufiger haben? Sollen wir häufiger in einem solchen Roundup über E-Shop-Spiele, Retail-Spiele, Retro-Spiele sprechen? Habt ihr vielleicht sogar spezielle Spiele? Das dürfen auch gerne ältere Spiele sein, die wir bisher noch in keinem Podcast behandelt haben, die wir in so einem Roundup mal besprechen sollen oder vorstellen sollen. Dann verratet uns das gerne in den Kommentaren, dann versuchen wir das umzusetzen, soweit möglich. Ja, gut, damit sind wir durch und wir kommen zu unserer Abschlusskategorie letzte Woche gespielt. Markus, du darfst anfangen.
Ja, ich darf anfangen, sehr gut. Ich habe letzte Woche sehr, sehr viel Like a Dragon Infinite Wealth gespielt. Das ist ja der mittlerweile der achte Hauptteil, eigentlich der neunte, wenn man das Zero hinzufügt, der Yakuza bzw. Like a Dragon Reihe und der zweite Teil mit dem neuen Protagonisten Ichiban Kasuga. Und ja, ich muss sagen, ich finde, das ist eines der besten japanischen Rollenspiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es ist unglaublich gut. Ich habe den Vorgänger, den habe ich davor ja beendet und dann direkt mit dem weitergemacht. Das ist so eine gute Weiterentwicklung. Und ich finde auch den Ichiban einen der besten Rollenspielprotagonisten mittlerweile überhaupt. Der wächst einem irgendwie total ans Herz. Ich finde ihn noch besser als den vorherigen, den Kiryu Kasuma. Ja, finde ich super. Aber weshalb das hier hauptsächlich relevant ist, dass das Spiel gleich drei Parodien auf drei verschiedene Nintendo-Marken hat. Ja. Und zwar ist das einmal Sicko Snap, Sujimon und Dondoku Island. Jetzt könnt ihr euch überlegen, welche drei Spiele es sich dabei handelt.
Also Suchimon ist ja relativ simpel. Das gab es, meine ich, auch schon im Vorgänger, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja, na, die Vorgänger hießen, die Gegner heißen halt Suchimon.
Ja, yeah, okay.
Das sind halt so schräge Typen einfach. Irgendwelche, ja, von irgendwelchen Obdachlosen bis abgefahrene Typen halt. Genau. Und jetzt ist allerdings dabei die Suchimon League, also die Suchimon Liga, wo man tatsächlich die Suchimon dann auch fangen kann und dann auch gegen Trainer, gegen andere Suchimon-Trainer kämpfen kann und in einer Liga antreten kann, um Medaillen zu gewinnen.
Und das ist genau, das wollte ich jetzt, da wäre ich jetzt drauf noch, genau das hätte ich erwähnt jetzt. Ja, genau. Ganz genau, das ist es nämlich.
Genau, und dass man halt anstatt süßer Pokémon halt eine Gruppe von ranzten Typen da rumlaufen. Ist halt so super lustig irgendwie. Und das ganze Spiel macht halt unglaublich viel Spaß. Und dieses also man kann nicht mit den Minispielen halt unglaublich viel, kann man unglaublich viel Zeit verwenden. Ja, das Sicko Snap ist natürlich eine Anspielung auf Pokémon Snap. Und da fährt man halt mit so einem Bus durch Hawaii und fotografiert im Auftrag von so einem etwas komischen Fotografen fotografiert man da Exhibitionisten und andere Sickos halt, um dann Punkte zu bekommen dafür. Genau, das ist auch das einzige von den dreien, die außerhalb der Hauptstory. Die anderen beiden sind tatsächlich auch ein bisschen in die Hauptstory eingebunden und wie gesagt, also das einzige von den dreien, wo man halt das wirklich zu einer Side-Story gehört. Und das dritte im Bunde ist halt Don Doku Island, und das ist quasi Animal Crossing. Genau. Ja, also man hat halt eine eigene Insel, baut die auf und beschützt die gegen Piraten. In dem Fall ist es Ferienresort, das man dann wieder eröffnen soll, um dann auch, damit dann auch Leute dann wieder da hinkommen und so. Aber es ist alles super lustig gemacht. Das Tolle ist halt, dass das alles drei vollständige Spiele sind, also mit denen man sich wirklich stundenlang beschäftigen kann. Und Sicko Snap ist jetzt eine kurze Sache, aber ja, die anderen beiden, die Suchimon Liga und das Don Doku Island, gerade Don Doku Island, damit kann man sich wirklich stundenlang beschäftigen. Also der unglaublich viel Side-Content und sehr lustig auf jeden Fall. Obwohl die Hauptstory auch sehr ernst ist, wie es bei den Yakuza-Teilen ja immer so ist.
Genau, man sollte vielleicht noch dazu sagen, man kann mit sehr vielen in diesem Spiel sehr viel Zeit verbringen.
Das ist korrekt, ja.
Ich sag nur, wenn man in die Arcade-Halle geht, so wie ich, und dann, keine Ahnung, eine Stunde lang versucht am, wie heißen die nochmal, die Automaten?
UFO-Catcher.
Genau, am UFO-Catcher versucht, dumme Preise zu gewinnen. Habe ich das gemacht.
Ja. Ich auch. Ich habe versucht, alle von diesen Schweinchen dazu zu kriegen. Alle Farben.
Das ist so bescheuert eigentlich.
Eigentlich schon, aber
Ja. Genau. Aber ich stimme dir zu, ist ein super Spiel. Ob es das beste japanische Rollenspiel letzten Jahre ist, will ich jetzt
eines
so gar
der
nicht sagen.
Eines der
besten. Ja, das definitiv. Es ist ein fantastisches Spiel. Ich bin ja nicht so gut bewandert mit der Yakuza-Reihe, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe ja außer Lost Judgment bisher nicht wirklich Yakuza gespielt. Und damit ist das mein Einstieg mehr oder weniger. Und das funktioniert auch wenn man den direkten Vorgänger, in dem ja die Geschichte von Ichiban vorher schon erzählt wurde und so, also die Anfänge, auch wenn man den nicht kennt, kann man mit dem Spiel hier einsteigen. Es funktioniert.
Das geht, ja, genau. Ja. Ich finde, ansonsten kann man auch mit dem Vorgänger super einsteigen, ist auch ein guter Punkt.
Genau. Ja. Und finde ich super. Also ich bin noch dran, aber ich mag das Spiel auch sehr. Kann ich dir nur zustimmen.
Ja.
Gut, dann würde ich an Sören weitergeben für seine Spiele. Ja.
Ja, ich habe ein bisschen angefangen mit dem Splatoon 3 DLC, der jetzt auch schon ein bisschen draußen war, nämlich der Ruf der Ordnung, wo ja ein bisschen neuer Inhalt kam, so richtig, weil das ist ja die zweite Welle dieses Erweiterungspakets. In der ersten Welle war ja nicht wirklich viel Neues, außer dass man ja diese andere Welt hat. Aus dem ersten Teil. Und ich habe das jetzt ein bisschen angefangen zu spielen. Ich habe das jetzt noch nicht durchgespielt, diesen neuen Story-Modus. Aber es ist interessant. Es ist ja dieses, wie wir es ja auch schon vorhin hatten, Thema mit Roguelike-System. Ich fand es am Anfang die erste Stunde noch ziemlich einfach. Da bin ich gefühlt durchgegangen, aber dann ändert sich auch das ein oder andere und dann ist es auf einmal ganz schön knackig da, also teilweise. Das bin ich von Splatoon noch nicht so gewohnt gewesen, dass das dann ordentlicher Schwierigkeitsgrad ist. Ja. Da muss ich da mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, lohnt er sich denn, der DLC?
Also bisher finde ich schon, ich würde vielleicht, weiß noch nicht, wie lange das jetzt genau geht, also es ist auf jeden Fall eine neue Sache auf jeden Fall, eine interessante Sache, aber ich würde wahrscheinlich dann auch ein bisschen weiterspielen wollen, um das beurteilen zu können.
Okay, das ist berechtigt.
Ja. Ja, und als zweites habe ich noch Mario Tennis gespielt, was ja jetzt auch in Nintendo Switch Online dazu kam. Ich hatte ja schon, wir hatten ja schon mal einen Retro-Roundup, kann ich mich gut erinnern, wo wir ja schon über dieses Spiel gesprochen haben. Mhm. Ja.
Du meinst jetzt das Mario Tennis für welches System?
Game Boy Color.
Gut. Ah.
Genau, das ist ja diese Woche ja mit Dr. Mario und Mario Golf, was glaube ich, gekommen. Und ja, ich finde, wie schon damals spielt sich's auch da sehr gut. Und das Interessante ist auch, es hat ja die dieses N64 Erweiterungs- bzw. Verbindungsgeschichte gehabt. Mhm. Und tatsächlich sind diese Inhalte, die man dadurch freigespielt, schon in dieser Version enthalten. Komischerweise, cool. Ja, im Gegensatz nur zur N64-Version, wo da diese Charaktere dann halt nicht enthalten sind, die es hier gab. Also wenigstens ist dann halt andersrum, dass man dann halt auch Minispiele mit, ich glaube, es ist Yoshi, Wario, Waluigi und Bowser dadurch hat, die es sonst normal nicht gibt, die man erst vom N64 freischalten musste früher. Mhm. Und man dann die auch so nutzen kann in freien Freispielmodi.
Ja.
Genau.
Ich hab's noch nicht gespielt auf dem jetzt und ich hab's ehrlich gesagt damals auch nicht gespielt. Das heißt, so ein Spiel, das ich jetzt mal nachholen kann, weil ich es auch gar nicht kenne.
Naja. Ansonsten ja. Ist es ja ein interessantes System, finde ich, dass es ja mehr Richtung Rollenspiel Adventure-Modus ging, weil ich glaube, es ist ja von den ist ja von Camelot, die hatten ja früher, glaube ich, Golden Sun gemacht, wo es ja sehr in diese Richtung geht.
Ganz genau.
Sowas wie den richtigen Story-Modus da, den gibt's ja bei den Mario-Spielen heutzutage ja eher selten bis gar nicht.
Ja, leider. Hast du noch was gespielt?
Nee, das wär's von meiner Seite.
Okay, dann werde ich noch mal zum Abschluss ganz kurz ausführen. Ich habe ein wenig Lockyard Grimoire gespielt. Das ist, oh Gott, fast ein Jahr im Early Access gewesen. Seit jetzt 15. März ist es normal erhältlich von Jupiter. Und zwar ist das ein, im Endeffekt ist es ein Picross-Spiel. Statt der Picross-S-Reihe haben sie halt jetzt ihr eigenes Ding über Crowdfunding finanziert und dann in Early Access geschickt. Man merkt schon, dass es von den Entwicklern von Picross-S und Picross-E ist, weil das Gradsteuerung und so weiter ist alles identisch, auch Gameplay. Aber die Aufmachung ist halt ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen mit ein bisschen mehr Story verbunden, wobei jetzt nicht wirklich Story in Anführungszeichen. Es gibt so eine Rahmenhandlung, nenne ich jetzt mal, dass wir dem, ja, ich nenne jetzt mal Magier, das so, der eben ein bisschen an Vivi aus Final Fantasy 9 war.
Neun.
Ja, neun. An den erinnert er so ein bisschen. Und, der braucht halt unsere Hilfe, dass wir diese Lockyards, so heißen die Picrosse in dem Spiel, weil Picross ist ja eine Nintendo-Marke, also Nonogramme ist ja die Rätselart, Nonogramme oder Zahlenrätsel. Um die zu lösen, braucht er halt unsere Hilfe, weil dadurch stellen wir dieses Zauberbuch, das Lockyard Grimoire, wieder her. Und um neue Rätsel freizuschalten, müssen wir zum Teil die bereits geschafften Rätsel, also was wir halt dann bereits durch das freigeschaltet haben, nutzen, um zu Fusionen zu erschaffen und dann legen wir neues Rätsel frei. Und diese Fusionen hängen immer irgendwie mit dem zusammen, was wir erschaffen werden. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das ist, also es ist sehr simpel zu verstehen, weil wir haben kurz einen Erklärungstext mit hervorgehobenen Wörtern, die uns einen Hinweis darauf geben, was wir benutzen sollen. Zum Beispiel etwas Lebendes, da müssen wir ein Herz dann verwenden, als Beispiel. Dann mit irgendwas verbinden und dann kommen wir auf, was weiß ich, oder ich glaube ein Gehirn und ein Affe ergibt einen Menschen, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Das klingt logisch, ja.
Irgendwie so war es. Es ist alles sehr, ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es logisch. Manchmal sind dies nicht, ist es nicht eindeutig genug, da gäbe es theoretisch mehrere Möglichkeiten. Da wir aber keine, wenn wir einen Fehler machen, dass es keinen irgendwie Nachteil für uns hat, könnten wir auch mit Trial and Error, was nur bei am Ende insgesamt 280 Rätseln, also irgendwann, was weiß ich, 50, 60 Möglichkeiten oder sogar noch mehr Fusionsmöglichkeiten, ein bisschen kompliziert wäre. Falsch liegen kann aber auch vor ein Vorteil sein, weil das schalten wir Bonusrätsel frei letztlich. Okay. Ja. Außerdem habe ich noch Captain Velvet Meteor The Jump plus Dimensions gespielt. Das ist ein, ich würde es jetzt mal als Strategiespiel vor allem bezeichnen. Wir spielen Damien, das ist ein Junge, der zieht von Frankreich nach Japan mit seiner Familie, was überhaupt nicht passt. Und er hat sich den eigenen, sich selbst als Captain, also zu Captain Velvet Meteor, einen Weltraumerkunder, also Erforscher erschaffen, der ist es eher. Und in seiner Fantasie erlebt er eigentlich bei fast allem, was er macht, irgendwelche Abenteuer dann. Und diese Abenteuer sind dann das, was wir spielen, das sind dann Strategierunden, da müssen wir es dann rundenweise halt durch die Level bewegen, Gegner bezwingen und es schaffen. Das Ziel erreichen, alle Gegner besiegen, was auch immer Mission ist. Und erleben dabei auch Story. Weil Captain Velvet Meteor ist auf diesem seltsamen Planeten gestrandet und wir müssen Energie besorgen, wieder für unser Raumschiff. Allerdings treffen wir dort auch andere Figuren, also die uns dann auch unterstützen. Und das sind Figuren aus Jump Plus Mangas.
Okay.
Zum Beispiel Hibino Kafka bzw. Kaiju Number 8 aus dem gleichnamigen Manga Kaiju Number 8, der jetzt auch eine Anime-Serie bekommt. Oder wem bin ich auch schon begegnet? Lloyd Forger aus Spy Cross Family. Nur so als Beispiele. Solche Charaktere treten halt auf und mit denen kämpfen wir dann halt in den zusammen. Also jedes Kapitel, also jedes, ich sag mal, Level nicht, aber jeder Abschnitt hat einen dieser Helden als Begleiter im Endeffekt.
Aber das ist dann quasi alles in der Fantasie von dem.
Ja, es ist in der Fantasie, aber es ist halt so inszeniert, dass es halt für uns an. Also es ist sehr cool inszeniert, auch weil das Menü zum Beispiel sein Zeichenbuch ist und so. Und das ist viel sein. Okay. Im Raumschiff, der Computerbildschirm sieht aus wie ein Computerbildschirm. Allerdings ist das, was man drauf sieht, eigentlich nur Zeichnung. Ach so. Nur, dass er das halt nicht wirklich erlebt. Also der, zum Beispiel, wenn er raus muss zum Hund, weil er die ganze Zeit kläfft, dann hat er auf einmal. Ja, dann erlebst du erstmal ein ganzes Stück Abenteuer mit eben Kafka Hibino. Das ist das erste Story-Abschnitt. Muss dann am Ende Doxilla besiegen, den kläffenden Hund, der dann aber eigentlich nur Angst hat. Das führt dann dazu, dass wir halt den Hund am Ende auch trösten. Also das hängt auch mit dem echten Leben immer zusammen, weil das, was er macht letztlich, also in der Fantasie erlebt, führt dann zu dem, was er in der Realität halt durchführen muss und womit er klarkommen muss. Zum Beispiel jetzt gerade auch mit seinem Frühstück, das da steht. Er ist ja aus Frankreich umgezogen und jetzt kriegt er da ein japanisches Frühstück vorgesetzt, was ihm nicht gefällt.
Eieiei, ja gut.
Solche Sachen. Das ist ein 10-jähriger Junge, darf man auch nicht vergessen. Also ist sehr cool, muss ich sagen. Bisher gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja. Werde ich bestimmt nochmal demnächst drüber sprechen. Für heute soll es aber gewesen sein. Nächste Woche gibt es das 11. NMAC Quiz. Dürft ihr euch wieder drauf freuen. Und Emil stellt diesmal die Fragen. Da bin ich schon gespannt. Das könnte schwer werden für
Ja, wir sind glaube ich, alle schon am Zittern.
Ja, Teilnehmer sind diesmal Markus, wie ihr ja schon hört, Jonas und Erik.
Viel Erfolg an euch.
Ja, viel Erfolg. Danke. Ich bin echt gespannt.
Damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.